ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Europa im Rechtsruck. Muss sich die EU neu erfinden?
Bei der Europawahl, der Wahl zum EU-Parlament Anfang des Monats, hat sich ein Trend fortgesetzt, der schon seit mehr als 20 Jahren auf europäischer Ebene zu beobachten ist. Die rechtsnationalistischen EU-kritischen Parteien werden von Wahl zu Wahl stärker, so auch dieses Mal. In der Mehrheit sind die rechten Parteien allerdings im Europaparlament nach wie vor nicht. Stärkste Kraft ist dort weiterhin mit Zugewinnen die Europäische Volkspartei EVP, die Allianz der konservativen und christdemokratischen Parteien in Europa. Aus ihren Reihen kommt auch die CDU-Politikerin und bisherige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dass sie eine zweite Amtszeit bekommen soll, scheint nun doch schon vor dem heute beginnenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen klar. Jedenfalls gibt's dazu eine Absprache mehrerer EU-Staats- und Regierungschefs aus den Reihen der EVP und der sozialdemokratischen und der liberalen Parteien in Europa. Kritisiert wird diese Absprache allerdings von einer namhaften Vertreterin des rechten Lagers in Europa, nämlich von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Vor der Sendung habe ich mit Professor Hans-Jürgen Bieling gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen. Ich habe ihn gefragt, wird diese Absprache über eine zweite Amtszeit der Kommissionspräsidentin den EU-Gipfel überleben?
Ich gehe davon aus. Also ich meine, es gibt eine relativ stabile Mehrheit von konservativen, liberalen und sozialdemokratischen Kräften, die jetzt quasi ein Kompromisspaket bezogen auf das Personal ausgehandelt haben. Und es ist ja nicht so, dass Giorgia Meloni überhaupt nicht mit einbezogen wird. Sie wird bloß als Staats- und Regierungschefin mit einbezogen, wenn es dann darum geht, das Programm der Europäischen Union weiter auszuhandeln. Aber in diesem Verhandlungsprozess war sie nicht mit einbezogen und das, denke ich, aus guten Gründen.
Eine Nominierung der bisherigen Kommissionspräsidentin für eine zweite Amtszeit durch die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen ist ja nur der erste Schritt. Ursula von der Leyen muss danach ja auch noch von einer Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament gewählt werden. Da hatte sie ja vor der Parlamentswahl ausgerechnet bei Giorgia Meloni sondiert, ob die nationalkonservative Fraktion EKR, die als EU-kritisch gilt, bereit wäre, sie zu unterstützen. Ist das inzwischen Schnee von gestern oder rechnen Sie damit, dass Ursula von der Leyen in dieser Richtung weiterhin Fühler ausstrecken wird?
Ich denke mal, dass, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, als Regierungschefin wird die Kommissionspräsidentin sicherlich auch mit Giorgia Meloni ins Gespräch gehen, aber nicht sozusagen mit Fratelli d'Italia und der EKR-Fraktion im Europäischen Parlament. Das wäre, glaube ich, schwierig gegenüber den sozialdemokratischen Kräften und den liberalen Kräften und eventuell auch den grünen Kräften, die in manchen Fragen ja auch sozusagen mit der Kommission zusammenarbeiten müssen, aufrechtzuerhalten.
Die genannten Fraktionen sind ja diejenigen, mit denen sie ja wahrscheinlich dann ein Bündnis schließen wird, um ihre Wahl zu sichern. Welche neuen, ungewohnten Kompromisse wird es denn geben müssen, damit ein solches Bündnis zustande kommen kann?
Es gibt, glaube ich, jetzt keine so festgezurrten Kompromisse, wie man sie auf nationaler Ebene kennt. Das hat einfach auch damit zu tun, dass die Europäische Union etwas anders funktioniert, auch das Europäische Parlament als die nationalen Parlamente. Die Abgeordneten stimmen ja nicht bloß aufgrund ihrer Fraktionszugehörigkeit ab. Das ist auch ein Problem, weil man manchmal nicht genau zurechnen kann, welche Fraktion für welche Position steht, sondern auch nationale und regionale Aspekte spielen mitunter eine wichtige Rolle. Und diese, soll ich mal sagen, Melange aus politischen Überzeugungen nationaler Herkunft, die konkretisiert sich dann in spezifischen Fragen, in Richtlinienvorschlägen, in Verordnungen, aber auch in der Aushandlung vom Finanzrahmen und so weiter.
Wird denn ein solches Bündnis der EVP mit Sozialdemokraten, Liberalen, vielleicht auch Grünen, wird ein solches Bündnis auch ein wirksames Bündnis gegen die erstarkten rechten Parteien im EU-Parlament sein können?
Ja, also im Prinzip hat diese große Koalition, also aus mehreren Fraktionen, im Laufe der letzten Legislaturperiode relativ gut funktioniert. Und die Verschiebungen im Europäischen Parlament sind jetzt nicht so dramatisch. Also es gibt Veränderungen in einzelnen Mitgliedstaaten, insbesondere in den ehemaligen Gründungsstaaten, in Frankreich, in Italien, in Deutschland. Aber in vielen anderen Ländern gibt es auch gegenläufige Bewegungen. Wenn man jetzt mal nach Skandinavien, nach Finnland schaut, Schweden, wenn man Spanien sich anschaut, Polen. Also das ist nicht so, dass da jetzt sich alles bloß nach rechts verschoben hätte. Und von daher ist das Bild da durchaus bunter. Und es kommt jetzt darauf an, die sogenannten Krisen und Herausforderungen mit überzeugenden Antworten zu adressieren. Das ist eher die Schwierigkeit. Und da gibt es sicherlich ordentlich Streit und auch viele Konflikte. Aber erstmal spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass diese Allianz weiterträgt. Zumindest wenn es Ursula von der Leyen gelingt, auch Teile der Grünen sozusagen als zusätzlichen Absicherungspuffer mit einzubeziehen.
Auch wenn die Zahl der EU-kritischen und EU-feindlichen Abgeordneten im Europaparlament noch nicht die Mehrheit darstellt, wird doch diese Zahl immer größer, wie gesagt. Wie sehr wird sich das generell auf die politische Arbeit der EU auswirken?
Also bislang haben diese rechten Kräfte im Europäischen Parlament und auch in den Ausschüssen, ich sag's mal, nicht besonders konstruktiv Akzente zu setzen vermocht. Deswegen wäre ich jetzt auch überrascht, wenn da sehr viel passiert. Was aber, glaube ich, wichtiger ist, dass auf nationaler Ebene einige Verschiebungen sich vollzogen haben und möglicherweise weiter vollziehen werden. Und wenn jetzt beispielsweise am nächsten Sonntag die Nationalversammlung in Frankreich neu gewählt wird, dann gibt es ja nochmal eine Stichwahl, eine zweite Runde, gesetzt im Fall, dass das Rassemblement National dort erfolgreich ist, dann gibt es sicherlich eine gravierende Veränderung. Die ist viel dramatischer als das, was jetzt im Europäischen Parlament sich vollzogen hat, weil dann sozusagen neben Viktor Orban, neben Giorgia Meloni mit Marine Le Pen eine weitere rechtsextreme Kraft die Regierungspolitik mitbestimmt.
Rechte Parteien haben nach der jüngsten Wahl zum EU-Parlament erneut zugelegt. Die Mehrheit im EU-Parlament haben sie allerdings nach wie vor nicht. Die stärksten Kräfte sind weiterhin die konservative und christdemokratische Fraktion der Europäischen Volkspartei, EVP, und die sozialdemokratische Fraktion. Und führende Leute aus diesen beiden europäischen Parteienfamilien haben vor dem heute beginnenden Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen schon mal wichtige Absprachen über die Besetzung der Spitzenposten in der EU getroffen. Andere Mannschaftsaufstellungen und Spielzüge sollen dagegen bei diesem Gipfel unbeachtet bleiben, berichtet unser EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Keine Ablenkung diesmal für die 27, keine verstohlenen Blicke aufs Handy, um Fußballergebnisse zu checken. Während des EU-Gipfels in Brüssel macht die Europameisterschaft Pause. Sie geht erst übermorgen mit dem Start des Achtelfinales weiter. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen können sich also ganz darauf konzentrieren, das Personalpaket für die Besetzung von Europas Top-Jobs zu schnüren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat es vorgestern mit 5 Kollegen vorbereitet. Er sagt im Bundestag:
Das sind aus meiner Sicht gute Besetzung und klare Entscheidung für eine gute europäische Zukunft. Und deshalb hoffe ich sehr, dass auch der Europäische Rat diese Verständigung erreichen wird.
Der Europäische Rat, also der Gipfel, entscheidet ausgehend vom Ergebnis der Europawahl, welche Parteienfamilie welchen Spitzenjob bekommt. Er wird höchstwahrscheinlich EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin nominieren. Die CDU-Politikerin führt seit 2019 Europas mächtigste Behörde, die Gesetze vorschlägt und darüber wacht, dass EU-Verträge eingehalten werden. Die Sozialdemokraten erheben als zweitstärkste Gruppe im EU-Parlament Anspruch auf das Amt des Ratspräsidenten, der die Gipfel organisiert. Der frühere portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa soll Nachfolger des Belgiers Charles Michel werden. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas von den Liberalen ist als EU-Außenbeauftragte vorgesehen. Sie soll die nicht immer einfache Aufgabe übernehmen, in Ergänzung zur Außenpolitik der Mitgliedstaaten eine gemeinsame EU-Position zu formulieren. Die rechte Regierungschefin des wirtschaftlich drittgrößten Mitgliedstaates Italien, Giorgia Meloni, war nicht in die Vorabsprache eingebunden. Sie spricht von Oligarchie und pocht darauf, dass Stimmengewinne für ihre rechtspopulistische EKR-Fraktion im EU-Parlament berücksichtigt werden. Die hat inzwischen mehr Sitze als die liberale Fraktion. Nach den Worten von Außenminister Antonio Tajani verlangt Italien mindestens einen wichtigen Kommissionsposten. Die Verhandlungen sind im Gange und Italien steht ein Vizepräsident der EU-Kommission zu mit einem wichtigen Ressort. Ich glaube, das ist das Mindeste, was unser Land verlangen und erwarten kann.
nostro paese.
Nach der wahrscheinlichen Nominierung durch den Gipfel ist das EU-Parlament am Zug, die Kommissionspräsidentin zu wählen. Dafür braucht von der Leyen eine absolute Mehrheit von mindestens 361 der 720 Abgeordneten. Über die verfügen EVP, Sozialdemokraten und Liberale zwar, aber bei der geheimen Abstimmung wird mit Abweichlern gerechnet. Die EVP-Führung schließt auch Gespräche mit Melonis ultrarechter Partei Fratelli d'Italia nicht aus. Für diesen Fall wollen allerdings Sozialdemokraten und Liberale aussteigen. Bundeskanzler Scholz betont:
Deshalb ist es gut, dass es im Europäischen Parlament eine klare Mehrheit der konstruktiven proeuropäischen Parteien gibt. Und ich erwarte, dass sich die künftige Kommission exakt auf eine solche Mehrheit im Parlament stützt.
Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist heute in Brüssel dabei. Beim Gipfel soll ein Abkommen über Sicherheitsgarantien für Kiew unterzeichnet werden. Kommissionschefin von der Leyen drängt außerdem darauf, über die Umsetzung des beschlossenen EU-Asylpakts zu diskutieren.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Mehr als 700 Abgeordnete aus den 27 Ländern der Europäischen Union ziehen in das neue EU-Parlament ein, das Anfang des Monats gewählt worden ist. Der Anteil rechter Parteien an den Sitzen im Parlament ist erneut angewachsen, also der Anteil derer, die die EU so wie sie ist eigentlich nicht wollen und oft auch mit ihren Werten wenig im Sinn haben. Einer, der als EU-Abgeordneter mittendrin sitzt in diesem neu gewählten EU-Parlament, der aber zugleich dazu neigt, mit einem satirischen Seitenblick auf seine Umgebung zu blicken, ist Martin Sonneborn, der Vorsitzende der Satirepartei Die Partei. Er sitzt mittlerweile schon seit fast 10 Jahren im EU-Parlament. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Sonneborn, von Ihnen stammt der Satz: Brüssel, das heißt vorbestrafte Staatspräsidenten, korrupte Kommissare, Abgeordnete mit Handtaschen voller Bargeld, Milliardenverträge, die per SMS ausgehandelt werden und eine Politik, die weniger für 450 Millionen als für 450 Millionäre gemacht wird. Ist die EU denn wirklich in einem so desaströsen Zustand oder gibt es auch ein paar Dinge, die Ihnen Hoffnung machen?
Ich schreibe über jede Legislatur, über alle 5 Jahre in einem Buch und ich glaube, das ist aus dem Aktuellen die Analyse. Genau, die ersten 5 Jahre waren nämlich eigentlich ein bisschen lustiger und ein bisschen optimistisch stimmender. Ich würde das als prägnante Analyse im Moment so unterschreiben, ja.
Das heißt, Ihnen als Satiriker, als politischer Satiriker oder satirischer Politiker, ist das Lachen jetzt vergangen angesichts des Erstarkens rechter Parteien im Parlament?
Ja, es sind eigentlich andere Dinge, die mir schlechte Laune machen. Ich sehe zum Beispiel, dass Frau von der Leyen einfach wieder vom Rat jetzt praktisch trotz der Dinge, die sie in den letzten 5 Jahren in Brüssel da zu verantworten hat, aufgestellt wird und durchgewunken werden soll. Mal gucken, ob das Europaparlament mitspielt. Ich hoffe, dass es Gegenstimmen genug gibt. Es wird ja relativ knapp diesmal. Aber ich bin immer noch fasziniert. Sie hat gerade eine Strafanzeige am Hals wegen Korruption, Anmaßung von Titeln und Ämtern und Vernichtung öffentlicher Dokumente. Wir erinnern uns an die SMS, die sie gelöscht hat. Im Verteidigungsministerium hat sie das gelernt und in der Europäischen Union hat sie das perfektioniert. Und trotzdem soll die Frau im Amt bestätigt werden. Das macht mir schlechte Laune.
Wer als EU-Abgeordneter nach Brüssel geht, so wie Sie das tun, der soll ja dort segensreich wirken. Das ist ja sicherlich der Anspruch. Wer auf der anderen Seite als Satiriker nach Brüssel geht, setzt sich womöglich dem Verdacht aus, die EU vorzuführen, sich über sie lustig machen zu wollen. Was haben Sie denn selbst als EU-Abgeordneter unternommen, um zum einen die Arbeit und zum anderen den Ruf der EU zu verbessern?
Also ich bin sicher kein ausgewiesener Freund der Sacharbeit. Meine Chefin im ersten Haushaltskontrollausschuss, dem ich angehört, hat mich gleich als eine absolute Niete in der Sacharbeit bezeichnet. Inge Gräßle von der CDU Baden-Württemberg. Und da hat sie natürlich recht. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass wir das Mandat ein bisschen neu interpretieren und dass wir eigentlich Transparenz herstellen für das, was im Europaparlament passiert, was in der Kommission passiert und was von den Medien im Prinzip auch nicht genug reflektiert und kritisiert wird, meiner Meinung nach.
Was fällt Ihnen da besonders auf, was Sie gerne transparent machen möchten?
Also es gibt sicher auf der einen Seite eine Korruption, die vollkommen legal ist. Ich hatte einen Kollegen, der jetzt polnischer Außenminister ist, der hatte Nebenverdienste, ich habe es in dem Buch mal aufgeschlüsselt, zwischen 588.000 und 804.000, das ist die Rubrik, in der er sein Kreuz gemacht hat. Das ist alles öffentlich nachvollziehbar auf den Seiten des Parlaments. Also der hatte praktisch ein Abgeordnetengehalt von rund 100.000 Euro im Jahr und hat aber Nebenverdienste in 6- bis 8-facher Höhe gehabt. Dazu hat er lobbyiert für die Vereinigten Arabischen Emirate für 93.000 Euro im Jahr. Das sind vollkommen legale Dinge, das kann jeder nachlesen und das stört niemanden.
Entscheidende Dinge sind ja sicherlich die Dinge, die eine EU-Kommission zum Beispiel politisch auf den Weg bringt. Das war in der vergangenen Legislaturperiode der Green Deal, also Umwelt- und Klimaschutz in den Vordergrund zu rücken. Durch das Erstarken der rechten Kräfte in fast ganz Europa ist es aber zuletzt, so nehmen das jedenfalls viele wahr, vor allem um die Begrenzung von Migration und Abschottung gegenüber Flüchtenden gegangen. Erwarten Sie, dass sich dieser thematische Trend fortsetzen wird?
Das wird sicher eine Rolle spielen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann betreiben wir im Moment eine Flüchtlingspolitik, die der AfD natürlich absolut gefallen dürfte. Denn ich meine, wir schotten uns mehr ab. Wir lassen die Leute nicht mehr im Mittelmeer ertrinken. Da lassen wir sie auch noch ertrinken, aber überwiegend lassen wir sie in libyschen oder marokkanischen Wüstengebieten verdursten. Das ist schon eine tödliche Grenze geworden, die wir um die EU ziehen. Das wird ja wahrscheinlich auch so weitergehen.
Wie kommt man denn aus dem Dilemma raus, wenn man einerseits nicht genau das machen will oder in die Richtung gehen will, in die die rechten Parteien gehen, aber auf der anderen Seite auch nicht das strikte Gegenteil machen wird, was ja gerade vielleicht auch vielen rechten Parteien Oberwasser gegeben hat?
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin ein einfacher Abgeordneter.
Sie haben bislang 2 Bücher über Ihre Erlebnisse als Europaabgeordneter geschrieben. Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Abenteuer im Europaparlament heißt das eine. Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Neue Abenteuer im Europaparlament das andere. Wird es demnächst noch ein drittes Buch geben mit dem Titel Herr Sonneborn verlässt Brüssel? Keine Lust mehr auf weitere Abenteuer im Europaparlament?
So ähnlich. Also es wird ein drittes Buch vermutlich geben. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber wenn, dann heißt es, Herr Sonneborn kehrt zurück aus Brüssel. Ich hoffe darauf und freue mich auf die nächsten spannenden 5 Jahre. Jetzt ist ja Sibylle Berg dabei als zweite Mandatsträgerin in der Partei und ich kann jetzt eigentlich die Füße auf den Tisch legen und sie macht die Arbeit.
In Brüssel treffen sich heute und morgen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Auf diesem Gipfel soll beschlossen werden, wie die EU-Spitzenpositionen nach der Europawahl neu besetzt werden sollen. Die Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteien, Familien, EVP, Sozialdemokraten und Liberale hatten sich ja schon vor diesem Gipfel informell auf ein Personalpaket geeinigt. Danach soll die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin bekommen. Paul Vorreiter ist unser EU-Korrespondent in Brüssel. Wie sicher ist das denn, dass der Gipfel dem heute zustimmt?
Na, es ist schon ziemlich sicher. Also Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, es gibt diese Grundsatzeinigung zwischen den Christsozialdemokraten und den Liberalen. Und es wird so aussehen, dass von der Leyen hier über eine Hürde drüber muss von 20 Staats- und Regierungschefs, die gleichzeitig auch 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Die müssen quasi die Hand heben für dieses Personaltableau, das da ausgehandelt wurde. Naja, und wenn man jetzt da einfach zusammenrechnet, dann haben eben Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, sie stellen 21 Staats- und Regierungschefs. Also es sollte eigentlich mit dieser Hürde klappen. Aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass gerade bei solchen sehr wichtigen Wahlen wie eben dieser Nominierung der Kommissionspräsidentin, man schon auch versucht, eine sehr breite Mehrheit aufzubauen. Also das heißt, es könnte durchaus auch bedeuten, dass von der Leyen hier zum Beispiel nochmal auf die italienische Premierministerin Meloni zugeht. Sie hatte ja sich relativ genervt gezeigt, dass hier quasi ja die anderen Parteien, bei denen sie auch ja einige Wahlverlierer eben auch sieht, dass die hier quasi im Hinterzimmer mehr oder weniger sich jetzt hier auf diesen Deal geeinigt haben. Also es ist nicht ganz auszuschließen, dass von der Leyen da jetzt auch noch versuchen wird, also quasi noch eine breitere Mehrheit für sich zu finden, als die der Parteien, die sich schon für sie ausgesprochen haben.
Damit von der Leyen Kommissionschefin bleiben kann, muss sie ja allerdings auch noch von der Mehrheit der Mitglieder des Europaparlaments gewählt werden. Könnte es da noch Überraschungen geben?
Ja, das ist im Prinzip auch so eine mathematische Rechnung. Also wenn man da Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale alle zusammennimmt, dann kommen diese ungefähr auf 400 Stimmen. 360 bräuchte von der Leyen für eine Mehrheit. Das Problem im EU-Parlament ist, und das unterscheidet auch das EU-Parlament von nationalen Parlamenten, also es sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche Delegationen in diesen Fraktionen mit drin. Alle gucken da auch ein bisschen unterschiedlich auf die Personalie von der Leyen. Also es ist durchaus möglich, dass es Abweichler gibt. Naja, und es darf halt eben nicht zu viele Abweichler geben. Deswegen Sind wir jetzt in so einer Situation, wo wir das Gefühl haben, naja, von der Leyen versucht hier so ein bisschen Ambiguität zu schaffen. Auf der einen Seite flirtet sie ein bisschen auch mit rechten Kräften, sieht da vor allem auch Richtung der Fratelli d'Italia von Premierministerin Meloni, weil man vielleicht da auch die eine oder andere Stimme bräuchte. Aber auch bei den Grünen könnte es durchaus Möglichkeiten geben, dass sie da auch einige Stimmen bekommt. Die Grünen sind ja eigentlich auch sehr bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten und würden sie natürlich auch gerne dabei unterstützen, dass von ihrem Green Deal, das ja ihr Mammutprojekt gewesen ist in der letzten Legislaturperiode, dass davon noch etwas übrig bleibt in der neuen Legislatur.
Das Personalpaket sieht auch vor, dass die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas EU-Außenbeauftragte wird und der sozialdemokratische frühere portugiesische Regierungschef Antonio Costa EU-Ratspräsident. Wegen letzterem hatte es Streit gegeben unter den EU-Staats- und Regierungschefs. Sind jetzt alle Bedenken ausgeräumt?
Also sagen wir es mal so, sie sind zumindest so weit ausgeräumt, dass es offenbar keine Bedenken gibt, dass da jetzt noch etwas hochkochen könnte, von dem man jetzt nicht geahnt hat. Es ist ja so gewesen, dass er damals just in dem Moment zurückgetreten ist als portugiesischer Premier, als klar wurde, dass es Ermittlungen gegen ihn und sein Umfeld gibt. Es ging ja da um Korruptionsvorwürfe. Allerdings sind da die Ermittlungsarbeiten sehr, sehr schlampig passiert. Also teilweise ging es da um abgehörte Telefonate, wo der Name Costa fiel. Costa, ein sehr populärer Name in Portugal, wo es halt eben mal nicht um den Premierminister, sondern jemand anderes ging. Also Costa gilt so weitgehend als rehabilitiert in dieser Geschichte und selbst der konservative Premier Portugals, also der aktuelle Montenegro, der hat sich auch ausdrücklich hinter Costa als Ratspräsident gestellt.
Auseinandersetzen will man sich auf dem Gipfel auch über den Rechtsruck bei den Europawahlen. Was ist da zu erwarten?
Ja, also das Stichwort ist da die strategische Agenda. Also die EU-Länder wollen darlegen, was aus ihrer Sicht die Prioritäten sein sollten, die politischen bis 2029, also was quasi in dieser Legislatur umgesetzt werden sollte. Ja, und da deutet sich schon so ein bisschen an, dass jetzt andere Themen im Vordergrund stehen werden als bei der vergangenen Legislatur, also durchaus auch eben angetrieben durch diesen leichten Rechtsruck eben bei der Wahl. Gibt es jetzt eher dieses Bedürfnis, dass auch die Anliegen, die mit rechts angesiedelt sind, dass die jetzt im Vordergrund stehen? Also so etwas wie Wettbewerbsfähigkeit herstellen, Bürokratie abbauen. Von der Leyen hat ja zum Beispiel selber auch vorgeschlagen, dass sie dafür arbeiten möchte, die Anzahl der Berichtspflichten, die aus Brüssel kommen, um 25% zu senken. Also darüber wird man sicherlich sprechen und da versuchen in irgendeiner Form eben auch diese Mitte-Rechts-Themen dann damit zu besetzen.
Ursula von der Leyen will's wieder wissen. Das ist zwar ihr Motto seit Jahren, aber für ihren Job in Brüssel gibt sogar noch ein zweites dazu, ihren Namen verbunden mit dem Jahr 2024. Damit setzt sie auf ihre Fähigkeiten, Koalitionen zu schmieden. In den ersten 5 Jahren als EU-Kommissionspräsidentin ist ihr das gelungen. Ihr Thema Green Deal und Integration, das sieht sie als europäische Lebensweise und das möchte sie gerne fortführen. Die Wahlergebnisse spiegeln das allerdings nicht unbedingt wider. Aber Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist beginnt seinen Beitrag zu Ursula von der Leyen erstmal mit Jubel.
Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
Ursula von der Leyen nach der Europawahl. Sie bei Parteifreunden in Brüssel. Friedrich Merz gratuliert via Bildschirm aus Berlin. Bevor er viel sagen kann, hat sie ihn mit wenigen Worten und viel Stimme übertönt.
Wir sind der Stabilitätsanker.
In Brüssel ist sie die Nummer eins. Das zeigt sie selbstbewusst, aber nicht raumgreifend.
Ursula.
Thank you very much, Kyriakas.
Auch komplizierte Namen kommen ihr souverän über die Lippen, wie bei Kyriakas Mitsotakis aus Griechenland. Ihr Wahlkampfmotto Ursula 24. Das sollte bewusst nach guter deutscher Namenswertarbeit klingen, denn mit Ursula von der Leyen hatte es schon vor 5 Jahren 2 wichtige Neuerungen gegeben. Mit ihr war zum ersten Mal seit 50 Jahren überhaupt jemand aus Deutschland im Rennen. Und dann kam sie als erste Frau an die Spitze, die nach der Zeit ihres amtsmüden Vorgängers Jean-Claude Juncker neue Schärfe verlangte.
Und diesen Schwung reinzubringen, das mache ich mir als Aufgabe. Und ich glaube, das haben wir sehr stark verstanden in den Mitgliedstaaten inzwischen, dass wir auch aufstehen müssen für unser Europa, sonst haben wir es eines Tages nicht mehr.
Eines ihrer wichtigen Ziele, mehr Frauenpower. Aber bei einem EU-Doppelspitzenbesuch in Ankara thronten Erdogan und ihr Mitreisender Charles Michel stolz nebeneinander auf üppig verzierten Palaststühlen, während für sie nur noch Platz auf einer schmucklosen Couch in der Ecke war. Das Bild zeigte schlagartig, wie schwierig es auch heute noch ist, die erste Frau im Spitzenamt zu sein. Ursula von der Leyen danach wütend wie selten zuvor.
So I have to conclude that it happened because I am a woman. Would this have happened if I had worn a suit and a tie? I felt hurt and I felt alone as a woman and as a European.
Ihre Agenda nannte sie eine Union, die nach mehr strebt.
Wie gehen wir um mit dem Klimawandel? Das ist das Thema European Green Deal. Wie gehen wir um mit der Digitalisierung? Ich möchte, dass wir ein Konzept haben für Migration, das nachhaltig ist, wirksam, aber auch menschlich.
Im Zentrum ihrer ersten Amtszeit die Förderung der europäischen Lebensweise.
Weil wir nämlich gemeinsame Werte verteidigen. Weil wir der Überzeugung sind, dass die Würde des Einzelnen geschützt werden muss. Das haben wir zum Beispiel in der Digitalisierung sehr stark als Europäische Union gemacht. Und das werden wir bei dem Thema künstliche Intelligenz auch tun müssen.
Ihr wichtigstes Projekt, der europäische Wiederaufbauplan nach der Corona-Zeit mit einem billionenschweren Konjunkturpaket. Ihre Pläne für die EU, sie soll im Wettbewerb besser bestehen und auch militärisch stärker werden.
Die Mitte hat gehalten.
Freute sich Ursula von der Leyen nach der Europawahl. Für den Chef der CDU-CSU-Gruppe im Parlament, Daniel Caspari, eine gute Ausgangslage.
Damit wollen wir, dass Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission bleibt. Und ich hoffe, dass die anderen demokratischen Parteien das Wahlergebnis auch akzeptieren.
Es könnte knapp werden, auch wenn sie beim EU-Gipfel nominiert wird. Klar ist, Ursula von der Leyen will ihren politischen Kurs anpassen. Mehr auf das schauen, was rechts von der Mitte passiert, die im Europaparlament zugelegt hat. Und die in den nächsten Jahren auch im EU-Rat noch stärker werden könnte.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.